Tag 1. Mach eine Bootsfahrt, haben sie gesagt. Dann kommst du endlich mal raus, haben sie gesagt. Deine Spiele brauchst du nicht mitnehmen, haben sie gesagt. Danke für gar nichts. Tag 12. Sitze wohl schon seit 12 Sonnenauf- und Untergängen auf dieser verdammten Insel fest. Ohne mein Wissen aus Brettspielen wäre ich wohl verloren. Hättet ihr wohl nicht gedacht, dass sich Ressourcenmanagement, Worker Placement und strategisches Denken mal als überlebenswichtig erweisen würde, ihr Besserwisser. Tag 47. Habe einen Holzklotz gefunden. Mit Hilfe meines Messers verschiedene Markierungen reingeschnitzt. Nenne ihn jetzt Roll End. Hallo und herzlich willkommen
zum Solo-Spiele-Treff. Hier sind Roland
und Martin.
Heute Folge 47.
Fate Flip.
Verschollen.
Aber bevor wir auf der Insel stranden, ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge.
Genau. Da wurde ich mal aufmerksam gemacht, dass du mich gefragt hattest, was dieses Captain Acting Major bedeuten soll. Und ich hatte begonnen und dann aber irgendwie mich im Text verloren. Die Erklärung ist ganz einfach. Sein richtiger Rang war ein Captain. Und wenn es aufgrund Personalengpass oder eben weil es Verwundungen, Todesfälle gab, wurde, weil für eine Stelle ein höherer Rang benötigt wurde, temporär eben eine Person mit einem höheren Rang befördert. Und das war auch in diesem Fall bei Mincemeat so. Da ging es ja um diese Pläne und eigentlich als Captain dürfte er keine Pläne haben. Also das war über seine Gehaltsstufe und deswegen hat man ihn zum Acting Major gemacht.
Vielen Dank für diese Erklärung. Jetzt sind wir wieder etwas schlauer. Und falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da haben wir gesprochen über
Malta Besieged.
Reinhören und jetzt wisst ihr diese Information auch schon.
Ja, ein anderes Feedback haben wir auch noch bekommen von Andreas, der die Folge ganz nett fand und der auch gemeint hatte, er ist letztes Jahr erst zu diesen Solo-Wargames gekommen. In seinem Fall war das Manila, The Savage Streets. Und er war auch überrascht und natürlich dann begeistert von diesem immersiven Erlebnis, das man damit haben kann. Vor allem, wenn man sich für das Thema interessiert, dass man da wirklich nicht nur ein Spiel, sondern wirklich ein Erlebnis vor sich hat. Ja, und dann hat er noch gemeint, dass es oft schwierig ist bei Spielen, also Mehrspielerspiele mit einem Solo-Modus, ist der gut, ist er nicht gut. Es gibt verschiedene Meinungen, sieht man ja am besten in der Coin-Series. Und ja, da bin ich ganz bei ihm. Aber ich glaube, das kommt auch noch mehr hinzu bei dieser Art von Spielen, ob dir einerseits das Spiel gefällt und andererseits die Art des Solo-Erlebnisses. Ob es wirklich rein Solo geht oder ob man Automa hat oder eine andere Art, eine App oder so. Ich glaube, da ist es schon schwieriger, ob man es mag oder nicht. Aber wir versuchen euch ja immer, das hier so gut als möglich zu präsentieren.
Genau, dass man sagen kann, ja, dieses Spiel ist nicht ein reines Multiplayer-Spiel mit einem aufgesetzten Solo-Modus, der dann eigentlich nicht wirklich Spaß macht, sondern wir wollen es ja Solo spielen und euch präsentieren, wie gut ist es Solo, wenn es jetzt kein reines Solo-Spiel ist.
Ja, wohl, das kann man, denke ich, auch nicht so strikt abgrenzen. Manche mögen ja diesen aufgesetzten Solo-Modus, oft auch nicht des Spielenswillens, sondern des Übens. Damit man hier zum Beispiel, sagen wir, den Vorsprung der Mitspieler, wenn man hier in einer Gruppe ist, aufholen kann. Oder um bestimmte Taktiken auszuprobieren.
Okay, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Denn üben kann ich nur für mich, spiele eh keiner mit mir.
Das ist ja nicht ganz wahr. Ach so, ja, dieses Manila, kennst du es?
Nein, leider nicht.
Ich muss sagen, mir war es auch unbekannt. Kurz nachgesehen, es ist von Michael Rinella. Der hat einige Wargames gemacht, so, ich glaube knapp 30 Stück. Das bekannteste ist vielleicht Shifting Sands. Also meist zu spielen mit Area Control, Area Movement. Habe da, glaube ich, Shifting Sands sogar auf der Wishlist oder so. Aber es waren eigentlich immer so One-on-One-Games, also so Duellspiele zu zweit. Das hat mich jetzt überrascht, dass er hier so ein reines Solo-Spiel gemacht hat. Vom Thema finde ich es auch interessant. Das war 45 als, oder Anfang 45 mit MacArthur, der ja 42 von den Philippinen vertrieben wurde oder geflüchtet ist. Da war ja die Invasion der Japaner. Und er ja da geschworen hatte, ich komme zurück. Und das hat er ja dann wahrgemacht.
Vielen Dank auf alle Fälle an Andreas für dein Feedback.
Damit sind wir jetzt bei den Neuheiten. Fast schon Running Gag. DVG hat schon wieder mal ein Leader-Game herausgebracht. Oder bringt es aus, eine Kickstarter-Kampagne. Diesmal UE Leader, also eine Hubschrauber-Simulation.
Ist das neu oder ist das eine Neuauflage?
Das ist neu. Es gab schon einen, das war der Apache Leader.
Stimmt.
Ja, $85 oder zum gleichen Preis auch gibt B-17 Leader und Corsair Leader und die verschiedensten Errata Packs für Sherman und was weiß ich noch.
Tausende Sachen. Schaut euch das selber an. Bei Apache, da muss ich immer an das Computerspiel denken, Apache Longbow. Ich glaube, das war damals von Chains. Muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein.
Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Ob wir das nicht, als wir jung waren, Koop gespielt haben, also im Netzwerk, damals noch mit Direktverbindungen Null-Terminatoren, wo einer der Pilot war und einer der Gunner.
Ja, das verwechselst du. Das war der russische Helikopter. Ich habe leider den Namen vergessen.
Ah, ich dachte, die Spiele wären kompatibel gewesen. Das war die Mi-24 Hind.
Ja, das kann sein. Nein, waren zwei verschiedene Spiele. Ja, und ich habe auch einen Kickstarter. Neon Hope. A Storytelling Game in a Glitched Utopia. Ein Projekt aus Deutschland. Cyberpunk meets Solarpunk. Ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Spielern. Ein strategisches Kartenspiel mit schöner Geschichte. Inspiriert von Spielen wie Arkham Horror, das Kartenspiel, und Netrunner. Startet mit 69 € für das Basisspiel und um 99 gibt es dann auch noch die Erweiterung dazu. Läuft noch bis 7. Mai. Da wir heute ein Frosted Games Spiel besprechen, habe ich hier auch eine Frosted Games Vorbestellung, Elder Scrolls. Du bist ja, glaube ich, oder du hast die Elder Scrolls Computerspielreihe, Videospielreihe, glaube ich, auch so ziemlich alle gespielt?
Nein. Morrowind hat dich ausgelassen.
Ja, und wahrscheinlich das Online.
Ja, ich bin erst später eingestiegen. Da hattest du mir geborgt Oblivion.
Ja.
Das habe ich aber nie durchgespielt und ja, Skyrim natürlich nie zum Ende gespielt, aber ich glaube 5-mal begonnen.
Ja, und ich glaube auch auf 5 verschiedenen Plattformen begonnen.
Die Brettspiele, das ist ja nicht das erste, finde ich, sehen schon ganz gut aus. Figuren sind ganz nett. Viele Figuren, viel Material.
Ja, das Material ist natürlich sehr hochwertig, wie von Gypsy Games gewohnt. Deshalb ist der Preis natürlich auch etwas höher.
Wer Interesse hat an der deutschen Version, seht euch die Kampagne von Frosted an. Aber wenn du Figuren sagst, da hätte ich noch eine Neuheit von Draco Ideas mit Eclipse Editorial. Erstere sind ja aus Spanien. Die haben eine Gamefund-Kampagne von Skull Tales, Full Sail. Das ist jetzt die zweite Version. Da gab es schon mal eine Version. Die ist eigentlich ganz gut angekommen und hat eine Wertung von 7,8 auf BGG. Auch viele Figuren. Man spielt hier einen Piraten, 1 bis 4 Spieler mit verschiedenen Phasen. Sieht im ersten Blick ganz interessant aus. Ich glaube, da werde ich mal näher reinschauen.
Wir verlinken natürlich auch das. Ja, und dann sind wir schon bei Was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Was hast du gemacht, lieber Roland?
Ja, eigentlich nicht mal so viel gespielt. Das eine war ein Spiel mit der Familie, geht auch Koop, wird aber wahrscheinlich keiner von uns alleine spielen, ist Zombie Kids Evolution, ein Legacy-Spiel für die eher Jüngeren, ich glaube es ist ab 7 Jahren, ist der, ich sag mal, leichtere Ableger von Zombie Teens. Ich fand es ganz interessant, wer ein Familienspiel sucht, wo eben die Jüngeren an Legacy-Games herangebracht werden, finde ich es sogar sehr gut. Der Kleine war natürlich begeistert. Es ist so, wie wenn du ein Videospiel spielen würdest. Also nach jedem Spiel hast du mal so ein Zombiehirn. Da kommst du weiter, wo du dann die Briefe öffnest. Und der Spezialität eben diese Trophäen mit verschiedensten Missionsaufgaben. Dann kannst du so einen Pokal hinkleben, wo du noch schneller weiter kannst. Und siehst du auf die Übersicht, wie erfolgreich du warst. Daumen hoch von mir.
Sehr gut.
Ich nehme an, dir sagt es nichts.
der Name, aber gespielt habe ich es nicht. Auch das Teens nicht. Bei mir sind einige reine Solo-Spiele angekommen. Angefangen bei For Northwood, etwas merkwürdige deutsche Bezeichnung oder deutscher Titel. Das Solo-Stichspiel von Wilhelm Su, deutsch bei Schwerkraft. Ist auch so eine kleine süße Packung, wie man es kennt von Obsthain, Zitrushain, Herbsthain und dergleichen. Auch von derselben Firma im Englischen, Sideroom Games. Habe ich noch nicht so viel gespielt, war aber recht amüsant. Dann Kartenreich von Stephen Aramini. Den kennen wir von Sprawlopolis, haben wir auch in einer Folge besprochen. Das ist eines der kleinen Buttonschei-Spiele, deutsch auch wieder bei Frosted Games.
Und passt aber auch thematisch und spielmechanisch, glaube ich, in die Riege.
Ja, das ist fein mit den wieder 18 Karten, sage ich jetzt mal grob, wo du dein Weltreich da baust. Die Karten haben da entweder drei oder zwei verschiedene Bereiche. Und wenn du den Bereich überbaust, aktivierst du ihn und kannst die Boni erhalten oder hältst die Boni. Könnte auch was für dich sein.
Bin mir da nicht so sicher. Ich habe schon auf Videos gesehen und ich glaube, ich würde es mal probieren, bevor ich es mir zulege.
Das kannst du gerne. Dann ein weiteres Frosted Games Spiel, Conservas von Scott Elms, wo du hier Fische fängst und dann in Konserven umwandelst, Markt verkaufst, Boote kaufst, verschiedene Upgrades für das Fischen kaufen kannst, aber aufpassen musst, was ich in der ersten Partie nicht gemacht habe, dass du natürlich nicht zu viel fischen darfst, weil du ziehst hier die Blättchen aus einem Beutel und wenn diese Sorte von Fisch nicht mehr da ist, kannst du sie auch nicht mehr fischen und kannst dann natürlich die Missionen oder deine Ziele nicht erreichen. Da gibt es ein kleines Buch mit den Monaten des Jahres, wo es verschiedene Ziele gibt, die du erreichen musst. Bestimmte Summe Geld, eine Anzahl von Upgrades oder im Beutel müssen dann noch eine bestimmte Anzahl von Fischen oder Fischsorten drin sein. Du ziehst da immer 5 Blättchen aus dem Beutel. Wie ich schon sagte, na, wenn dann nichts mehr drin ist, kannst du nichts mehr ziehen. Die Fische können sich zwar vermehren, wenn du sie nicht fängst, sondern im Meer lässt. Also du musst immer 5 Blättchen auf dein Boot legen oder deine Boote und auch auf eine Karte, die das offene Meer ist. Aber wenn du das nicht beachtest, so wie ich, dann verlierst du ordentlich. Bei der zweiten Partie hat es dann schon viel besser ausgeschaut und da habe ich dann richtig aufgetrumpft und ordentlich Geld gemacht und da waren auch dann noch genug Fischsorten im Beutelchen.
Also erstens finde ich das toll thematisch, dass eben auf dieses abfischende Meere hier eingegangen wird. Auf bestimmte Weise, dass man das bewusst wird. Und andererseits bei den Schiffen, da fand ich die Namen ganz witzig und auch die verschiedensten Grafiken, ja, ganz cool.
Ja, allzu viel kann ich noch nicht sagen. Ich habe erst den Jänner gespielt und wenn man mal da drinnen ist, ist das nicht sehr schwer. Aber ich hoffe doch, dass die anderen Monate Herausforderungen bringen, beziehungsweise es gibt dann noch so einen extra Zettel, wo man das noch etwas schwieriger machen kann, wenn einem das auch zu leicht ist.
Ja, ich hätte dann noch ein Spiel. Kingdom Legacy von Jonathan Fruxelius. Den kennt man von Terraforming Mars. Ist auch ein Legacy-Spiel. Ja, ich habe eigentlich nur Legacy-Spiel gespielt. Ist ja oft hoch gelobt worden. Ich glaube, Ben, der Mann vor der Tür, ist ja richtig begeistert gewesen. Ich habe mir seine Videos nicht angesehen, außer das vom Einstieg mit Krimi Master. Steffen. Hm. Ja, also ich glaube, ich habe den ersten Part, den du normal spielen kannst, 3-mal gespielt. Dann kommt da so eine Stoppkarte und bin noch dabei weitergespielt. Macht Spaß, das Königreich wächst immer weiter. Aber auch hier bei mir die Frage, warum musste das ein Legacy-Spiel sein? Seht ihr bis jetzt nicht viel Sinn.
Du sagtest, du hast 3-mal das gespielt.
Die erste Phase.
Die erste Phase. Ist das so vorgesehen oder hast du da einfach geschaut, dass es nicht Legacy-mäßig bearbeitet wird?
Nein, das ist wirklich so, ich glaube 32 Karten. Also du hast hier den Stapel, der ist sortiert und dann kommt eine Karte, da steht drauf, Stopp. Wenn du ein gutes Gefühl hast, spiel weiter. Wenn du denkst, nee, das geht besser oder nein, ich bin nicht zufrieden, beginne nochmal von vorne, stapel die Karten wieder so zurück und beginn von neuem. Das ist wirklich so vorgesehen.
Ah, okay. Aber danach geht's dann ans Eingemachte.
Genau, wobei ich, gib's zu, ich habe die Karten gesleeved und habe bis jetzt noch keine verbrannt oder zerrissen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber schon als nächstes zum Beispiel musst du aus 4 Karten, da steht auch auf dieser Stoppkarte drauf, deswegen kein Spoiler, 2 auswählen und 2 wegwerfen. Das heißt, ja, diesen Weg wirst du nie wieder sehen. Das sinnvoll ist, ich weiß nicht. Vor allem, ich habe noch keine Erweiterung. Und da müsstest du ja schon im Vorfeld wissen, dass du alle Erweiterungen kaufen möchtest, musst, weil wenn du das Legacy-mäßig zerknüllst, warum dann eine Erweiterung?
Ja, okay. Naja, je nachdem, ob du dann was wegwirfst, vielleicht komme ich ja auch dazu.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, ein paar Mal malst du was drauf, sonst musst du abstreichen, das könnte man alles mit Zettel auch machen. Egal, aber Artwork ist schön. Es wird ja teilweise gesagt, es ist so ein Nachfolger von Palm Island. Das hatten wir ja auch schon besprochen.
Folge 9, hört rein.
Genau, also auch oben, unten, umdrehen, 4 Felder pro Karte meist. Ich werde in der nächsten Folge dann berichten, wie es bis zum Ende ist.
Aber weil du sagst, der Nachfolger von Palm Island, lustigerweise, auf das habe ich komplett vergessen, das ist ja auch bei mir gekommen, Palm Lab, aber da kann ich genauso wie zu, ich konnte nicht widerstehen und habe mir For One, Mensch, er hätte sich nicht geholt, und über die 2 Sachen kann ich aber leider überhaupt nicht sagen, Palm Lab habe ich sogar ausgepackt, aber nur weil ich es dir gezeigt habe. Mensch, ehr dich nicht, ist noch original verpackt. Also sind eh nur so Kleber, aber die habe ich noch nicht aufgeschnitten.
Ausgepackt? Die Karten waren ja noch immer verpackt. Wir hatten die Schachtel aufgemacht.
Die Schachtel habe ich aufgemacht, ja. Also ich kann noch gar nicht sagen, ob das stimmt, weil es wurde ja bekrittelt bei Palm Lab, dass die Karten so dünn sind. Nicht so wie bei Palm Island, von eher schlechter Qualität. In der nächsten Folge.
Ja, ich glaube, bei Palm Island gibt es, da bin ich mir aber nicht sicher, da gab es irgendwas, bei der Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, 2 verschiedene Versionen, oder da war das abgegradet, also die sind schon richtig, ich glaube, die sind ja richtigst sturdy.
War das nicht sogar so Plastikkarten?
Wasserfest, oder?
Ja, genau, wasserfest, ja.
Genau.
Aber nur bei der englischen Kampagne, beim deutschen Spiel, waren es schon festere Karten, aber... Nee, schwimmen würde ich damit nicht gehen.
Ja, nicht im Regen spielen. Die englische Version für die Engländer gibt es mehr Regen.
Na gut, dann, weil wir schon beim Schwimmen sind, lass uns auf die Insel schwimmen.
Let's dive.
Fate Flip, verschollen. Das Spiel scheint hier offensichtlich von Daniel Defoes Geschichte, Buch Robinson Crusoe inspiriert zu sein. Die Geschichte ist dir sicher bekannt. Hast du das Buch auch gelesen letzter Zeit, vielleicht zur Vorbereitung für diese Folge?
Nein, ich habe das Buch schon ewig nicht mehr gelesen.
Aber das heißt, du hast es mal gelesen?
Jupp.
Ich könnte mich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr erinnern, ob ich sie gelesen habe. Wahrscheinlich nur irgendeine, ja, vielleicht Kurzzusammenfassung beziehungsweise einen der Filme. Ich finde ja den Titel des englischen Originals sehr amüsant. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Marina, who lived 28 years all alone in an uninhabited island on the coast of America, near the mouth of the great river of Orinoco. Having been cast on shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself, with an account how he was at last at strangely delivered by pirates. Written by himself. Also ein ganz kurzer, einprägsamer Titel.
Jo, ich glaube, das war sicher nicht so ein Renner da bei den Schulbuchaktionen, wo die Kids das aufschreiben müssen, den Titel.
Ja, nach Robinson Crusoe war es vorbei. Die Geschichte von Robinson Crusoe, die basiert ja auf dem Leben von Alexander Selkirk, der 1704 nach einem Streit mit seinem Kapitän
ausgesetzt wurde.
Auf der Insel Martira, die heute Robinson Crusoe heißt. Wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, war er schottischer Landsmann. Also du hast dich nicht mit den Filmen vorbereitet. Ich wollte mich eigentlich mit dem Film Castaway, heißt im Deutschen auch Verschollen, vorbereiten mit Tom Hanks. Habe ich da nicht gemacht. Ich habe mir da so eine 15 Minuten Zusammenfassung angeschaut, was alles bei dem Film eigentlich nicht passt. Hat mir auch gereicht.
Ein Film, der mir eingefallen ist, ist damals, als unser Leben noch schwarz-weiß war, ich scherze aber VHS, Der Dschungel der tausend Gefahren. Ich glaube, das hatten wir in unserer Kindheit 10, 20 Mal gesehen. Einer der wenigen Filme. Aber da ging es ja um eine Familie verschollen im Dschungel auf der Insel.
Den hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr am Schirm. Jetzt habe ich nachgeschaut. Die Schweizer Familie Robinson.
Genau.
Ja. Sogar ein Disney-Film.
Ah, ich glaube, da habe ich irgendwo letztens was mitbekommen. Da ging es um Disney-Filme. Zuerst dachte ich, der wäre Schläferz gewesen, aber nein, da ging es um Disney-Movies.
Nein, ist kein schlechter Film. Irgendwo im Hinterkopf ist noch was mit der Familie, die da so ein Baumhaus baut.
Genau. Und irgendwann, glaube ich, kann man Piraten oder so. Ja, aber den habe ich mir nicht angesehen.
Man hätte es mir sagen können, hätte ich es mir vielleicht angeschaut.
Ja, kannst du nachholen. Ja, ich habe einen Film genommen, auch Insel, Strand, verschollen, fast. Aber Panzer, also zwei Asse trumpfen auf.
Ein Klassiker. Gute Wahl.
Hey.
Aber genug. Weiter geht's zum Spiel.
Gibt es da eigentlich eine Vorgeschichte dazu? Oder wie beginnt es? Gibt es eine Geschichte eben, bla bla bla, Sturm, Schiff, Flugzeug, Jetski? Oder ist man einfach dann, zack, Insel, Spiel beginnt?
Eine Vorgeschichte gibt es nicht. Du startest dann auf der Insel. Ich würde sagen, wir machen dann so ein kleines Let's Play. Dann müssen wir euch eh warnen. Das ist natürlich Spoiler pur. Da werden wir dann vorlesen. Aber im Spiel startest du auf der Insel. Ich würde sagen, es ist ein Spiel. Der Name Fate sagt es ja schon. Im Stile der Find Your Fate Bücher, die du ja auch früher gespielt hast.
Lieber Martin, kannst du uns hier kurz erklären, was Find Your Fate Bücher sind?
Ja, die Bücher, wo ich hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten habe. Zum Beispiel gehe links, gehe rechts und dann zu diesem Abschnitt weiter gehe. So zum Beispiel Einsame Wolf würde ich da einordnen.
Genau. Einsame Wolf ist so etwas, da gab es ja mehrere Teile. Die anderen habe ich oben und da fällt mir jetzt der Titel nicht ein. Eins ist ein Rockstar und eins ist mit einem Drachenreiter.
Ja, es gab da zum Beispiel auch bei den drei Fragezeichen im englischen Original, glaube ich, zwei, die dann auf Deutsch ganz normale Bücher waren, wo man sich dann gewundert hat, okay, das ist ein anderes Thema. Ja, warum Flip? Es sind hier insgesamt 68 Karten und die drehst du dann im Laufe des Spiels, je nachdem, welche Auswahl du triffst. Und das ist entweder über die kurze Seite der Karte, das Flippen, oder über die lange Seite, das nennen sie dann Drehen. Und je nachdem kommen da dann andere Abschnitte in dem Spiel. Ja, ich habe schon erwähnt, 68 Karten. Wir haben dann hier drei Markierclips, so kleine Metallclips, mit denen du deine Ressourcen auf verschiedenen Skalen bestimmst oder markierst. Und dann haben wir noch so ein beidseitig bedrucktes Zettelchen, die Anleitung. Das ist so zusammengefaltet, dass es auch in die Schachtel passt, beziehungsweise auf der Größe der Karten ist. Aber mehr brauchen wir überhaupt nicht. Das Spiel ist nämlich eigentlich komplett selbsterklärend. Du hast dann in der Anleitung, liest das zuerst. Da wird erklärt, wie das funktioniert mit den verschiedenen Symbolen. Aber da komme ich dann gleich dazu. Du hast letztens gesagt, in Folge 46.
Wie lange braucht man, bis du das aufgebaut hast?
Hier würde ich sagen, unter 2 Minuten, beziehungsweise 1 Minute, wenn du gar nichts mehr lesen musst. Das heißt, wenn du das schon mal gespielt hast, dann geht das so vor sich, dass du aus den Karten 2 bis 14, jede Karte hat eine eigene Nummer, das sogenannte Sammelsurium hier bildest. Also das sind die Gegenstände, die du im Laufe des Spiels erhalten kannst.
Jetzt habe ich eine Frage.
Ja.
Du hast eingangs erwähnt, dass es zu Spoilern kommen kann und wird.
Nicht nur kommen kann, sondern wird, weil wir ja die Geschichte halt hier spielen.
Wie gesagt, kommen kann und wird.
Ja. Nicht nur kann.
Und jetzt sagst du, wenn man schon mal gespielt hat, hat es wieder Spielwert?
Ich würde sagen, ja. Werde ich dann ein Fazit drauf eingehen. Es gibt da 13 verschiedene Enden.
Ah, das heißt, es macht doch Sinn, dass man es nochmal probiert, weil man das verschiedene Ende ausprobieren möchte. So wie bei manchen Spielen oder Computerspielen früher, wo man wusste, es gibt 6 verschiedene Enden, man probiert es halt nochmal, weil man das andere Ende sehen wird.
Genau, es ist jetzt nicht so eine Detektivgeschichte, wo du einen Fall klärst und dann schon weißt, wer der Mörder ist, sondern es sind insgesamt 3 Kapitel und je nachdem kann es natürlich sein, dass du nur im ersten Kapitel gleich strandest oder das zweite kommst, bei der einen Runde vielleicht sogar bis ins dritte. Das ist immer verschieden.
Das klingt ja schon mal interessant.
Zurück zum Sammelsurium. Auf diesen Stapel legst du dann die Karten wieder zurück, wenn du im Spiel aufgefordert wirst, dass du sie abwerfen musst.
Ist das dein eigenes Inventar oder ist das so ein vom Spiel eine Lagerstätte, auf das du keinen Zugriff hast?
Genau.
Ah, okay.
Du bekommst die Gegenstände von diesem Stapel. Erst dann sind sie dein Inventar, wenn du im Spiel aufgefordert wirst, dass du die und die Karte nehmen sollst.
Verstehe.
Sonst ist es nur ein eigener Stapel, damit du nicht durcheinander kommst mit den sogenannten Story-Karten.
Ah, so macht Sinn. Verstehe.
Ja, dann nimmst du Karte 15, du liest sie durch. Da wird dann erklärt, wie du mit den drei Clips markierst. Das machst du oben, links und rechts. Da gibt es so grüne Dreiecke. Links und oben gibt es sogar zwei Schwierigkeitsgrade. Dann drehst du die 15er Karte um. Dann nimmst du die Karte Nummer 16, das ist Kapitel 1. Die drehst du auch um und liest sie brav.
Nicht schlimm.
Ja, und dann nimmst du schon die Karten 17 bis 20. Die mischst du oder auch nicht. Im ersten Spiel empfehlen sie, dass du die Karten so lässt, von 17 bis 20. Nachher dann, damit etwas Abwechslung reinkommt, sollst du sie mischen. Das ist dein aktiver Stapel, den du in deiner Hand hältst. Dann drehst du die Karte 16 wieder um und legst sie auf den Stapel, wo da jetzt die Karte 21 ganz oben liegt. 17 bis 20 haben wir ja genommen, damit du dann nicht lesen kannst, was die nächsten Karten sind. Das ist die sogenannte Bibliothek.
Okay.
Ja, und auf den Karten, habe ich schon gesagt, steht eigentlich ganz genau drauf, was du zu machen hast. Das war der Aufbau. Wenn du das lesen musst, sind es ungefähr 2 Minuten, sonst bist du eigentlich in einer Minute durch, brauchst du nur die Karten nehmen und die Stapel bilden. Also Stapel bilden ist jetzt relativ, du nimmst ja nur die Karten runter, das ist ein Stapel, du nimmst die Karte runter, legst die aus. Das ist die Markierungskarte, wo du deine Ressourcen, die Skalen markierst und da hast du dann die Bibliothek, von der du dann die kommenden Karten nimmst, dein Handstapel und das war's schon. Und die Regeln sind eigentlich ganz simpel, braucht man gar nicht viel zu sagen.
Lernen lesen.
Lernen lesen, richtig. Ich habe schon gesagt, jede Karte hat auf der Vorderseite rechts oben eine Nummer. Die Einleitungskarte Nummer 1. Dann haben wir die 13 Gegenstände-Karten, die zuerst das Sammelsurium sind. Ja, dann haben wir 3 Kapitelkarten. Dazu 3 passende Karten mit den Skalen. Ja, und die Endekarte 68. Ja, und die Story-Karten. Das war's schon. Die Story-Karten, die also deine Geschichte erzählen, die haben 4 Bereiche. Es gibt einen Bereich oben und unten, jeweils auf der Vorder- und Rückseite. Und indem du die Karten flippst, das ist die kurze Seite, oder drehst, das ist die lange Seite, schreitet dann die Geschichte voran.
Vielleicht noch eine andere Frage, wie groß ist so eine Karte?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mein Metermaß nicht da, aber ich würde sagen, ja, vielleicht so 6x13 cm ungefähr.
Okay, etwas größer als keine normale Spielkarte.
Ja, schon etwas größer. Der Text ist ja schon relativ klein geschrieben, muss ich sagen. Also ist schon viel Text. Da hast du einiges zum Erleben. Ja, und die Karten haben noch verschiedene kleine Symbole neben der Nummer. Zum Beispiel gibt es einen Baum, eine Palme, eine Schlange. Das sind die verschiedenen Bereiche, denen sie zugehören oder Abschnitte.
Kleine Anmerkung, eine Palme ist ein Baum.
Ja, das eine erkenne ich eindeutig aus Palme. Das andere, würde ich sagen, ist eher so ein Baum. Da sind wir auch schon bei den verschiedenen Symbolen, die dir im Spiel begegnen können. Baum, Palme und so weiter. Wenn da keine Zahl steht, dann nimmst du eine zufällige Karte mit diesem Symbol aus der Bibliothek. Und wenn eine Zahl dabei steht, nimmst du alle Karten mit diesem Symbol. Also die Zahl ist eigentlich nur zur Kontrolle, wie viele es sein sollten.
Ach so, so eine Art. Ja, Anzahl.
Genau. Also die Karten mischst du dann und gibst du dann am Ende von deinem aktiven Stapel, also deinen Handkarten. Dann gibt es noch in grün ein Plus und ein Symbol der 3 Skalen auf einer der Zählerkarte. Da erhöhst du natürlich den jeweiligen Wert um 1. Und dann haben wir das Gegenteil, rot Minus und ein Symbol von den 3 Skalen. Da verringerst du den jeweiligen Wert um 1.
Verstehe.
Dann gibt es eine grüne Karte mit einer Zahl darin. Da musst du dir die Karte mit dieser Nummer nehmen. Da Vorsicht, es gibt auch Gegenstände-Karten mit einem oder 2 Sternen. Also da genau schauen. Ja, Flippen drehen haben wir schon besprochen. Bei Flippen ist der Pfeil so oberhalb der Karte, was dann wieder zurück zur Karte zeigt. Und bei Drehen ist der Pfeil da auf der linken Seite, der von der Karte weg und wieder zur Karte zeigt. Dann haben wir noch eine grüne Karte mit einem X drauf. Das heißt, du musst die Karte abwerfen, also entweder unter die Bibliothek oder bei den Gegenständen, wie schon gesagt, zurück ins Sammelsurium. Dazu im Gegensatz gibt es noch drei grüne Karten mit einem X darauf. Da musst du deinen kompletten aktiven Stapel abwerfen. Ausgenommen natürlich die Karte, die du vorher Überweisung bekommen hast, nehmen musstest. Drei grüne Karten hintereinander und die letzte Karte ist dunkelgrün und ein Pfeil darauf oder darüber besser gesagt. Die Karte kommt ans Ende deines aktiven Stapels und dann dazu im Gegenteil wieder die drei grünen Karten. Die erste Karte ist dunkelgrün und hat so ein Rufzeichen darauf. Die Karte bleibt dann ganz oben auf deinem Handkartenstapel.
Gibt es eine Spielhilfe?
Ja, da steht da in dem kleinen Handbuch, was ich gerade gesagt habe. Diese Symbole begegnen dir im Spiel. Das steht am Anfang dort.
Okay, das heißt, das kann ich neben am Tisch liegen lassen, damit ich da schnell weiterkomme. Passt.
Genau, für die ersten paar Mal, dass du das merkst, kannst du das da liegen haben und kannst nachschauen, was heißt dieses Symbol. Du liest dir also immer den Text und die Auswahlmöglichkeiten im oberen Bereich deiner Storykarte durch. Der untere Bereich, da steht ja am Kopf, ne? Logisch beim Flippen, und wählst dann halt eine aus. Manche erfordern dann bestimmte Gegenstände, die du haben musst, oder dass du diesen Gegenstand zum Beispiel nicht hast. Du darfst dir immer alle diese Auswahlmöglichkeiten durchlesen. Natürlich auch die Konsequenzen, also die Symbole, die rechts daneben sind und die zeigen, wie sich der Zähler verändert. Und dann entscheidest du dich einfach. Mehr ist es gar nicht. Das waren schon die Regeln.
Das klingt für mich, ja, die Story ist das Spiel. Es ist wirklich viel Text drauf. Ich habe ja die Karten kurz gesehen. Bin gespannt. Die Regeln klingen kompakt. Die Symbole finde ich ein bisschen witzig, weil sie anders sind als bei manchen anderen Spielen. Aber ja, klingt logisch.
Es ist halt ein reines Story- oder Geschichtenspiel, nicht so ein klassisches Brettspiel. Aber wer so Detektivspiele mag, den wird das sicher auch gefallen. Ich würde sagen, wir machen da eine Probepartie. Spoiler-Alarm, also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt und selber spielen wollt, dann spult jetzt vor bis zur Minute 56. Und dann geht es auch weiter mit den Autoren, Grafikern und dergleichen.
Gut, liebe Leute, 3, 2, 1, Spoiler.
So, also ich habe hier mein Sammelsurium. Das waren Karten 2 bis 14, dann nehme ich hier Karte 15. Auf der Rückseite dieser Karte findest du den Zähler für die drei Werte in Kapitel 1 des Spiels. Indem du die Markierungsclips entlang der Skalen bewegst, hältst du die Werte und ihre Veränderungen fest. Du darfst auf keiner Skala den höchsten Wert überschreiten. Ignoriere Effekte, die dich darüber hinaus gehen lassen würden. Wenn der Effekt eines Symbols auf einer Storykarte eine Skala auf 0 fallen lässt, befolge zuerst die Anweisung beim Zähler und führe erst danach die restlichen Symboleffekte auf der Karte aus. Ein ausführliches Beispiel findest du in der Anleitung. Achtung! Skalen, die 0 erreichen können, müssen aber nicht den Tod für dich bedeuten. Sei also vorsichtig mit deinen Entscheidungen. So, den Rest lasse ich weg. Ich markiere hier die dunkelgrünen Dreiecke.
Ein Hundeleben.
Soll ich die einfache Variante oder möchtest du ganz normal?
Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass du hier bei Nahrung statt 3, 4 hast am Anfang und bei Sicherheit hast du auch statt 3, 4.
Naja, bei diesen großen Unterschieden würde ich normal wählen.
Sehr gut.
Einmal ohne alles.
Danach drehe ich diese Karte um, lege sie vor uns hin, nehme Karte 16, Kapitel 1. Dieses Extrem hat mein Handeln erweckt. Daniel Defoe. Du kommst an einem Sandstrand zu dir. Die Sonne brennt dir auf den Rücken, deine Kleidung klebt an deinem Körper. Das Meersalz macht deine Haut rot und juckt. Deine Zunge bewegt sich kaum im Mund. Deine Hände zittern vor Schwäche und sobald du auf die Knie gehst, entleert sich dein Magen von all dem Wasser, das du geschluckt hast, als du während des Sturms in den Wellen getrieben bist. Das bringt dein Gedächtnis auf Trab. Du erinnerst dich an eine riesige Welle, die über das Schiff rollte und dich über Bord spülte. Das Wasser schwappte dir ins Gesicht und du hast dein Schiff schnell aus den Augen verloren. Das Meer wirbelte dich so lange herum, dass du alle Hoffnung verloren hast. Du hast Glück, dass du am Leben geblieben bist. Aber wo bist du gelandet? Der Sturm hat dich weit weg vom Festland erwischt. Also wurdest du wahrscheinlich auf eine Insel gespült. Aber ist sie bewohnt? Wurde sie kartiert? Und verkehren hier Schiffe? Wirst du jemals in dein Heimatland zurückkehren? Und wirst du überhaupt überleben können? Nimm jetzt die Karten 17 bis 20, mische sie nicht und fange an, die oberste Karte zu lesen. Da steht daneben dann viermal die Muschel. Oder dann, nur wenn dies nicht dein erstes Spiel ist, nimm jetzt die Karten 17 bis 20 und mische sie. Achte aber darauf, sie nicht zu drehen oder zu flippen. Auf diese Weise entwickelt sich das Spiel ein wenig anders.
Gut, das ist ja der Beginn, den du vorhin genauso erzählt hast, oder?
Genau. So, ich nehme hier also die Karten 17 bis 20 in meine Hand, mische sie ausnahmsweise nicht für dich und beginne hier zu lesen. Deine Erinnerungen an die letzten Stunden, bevor du an dieses unbekannte Ufer gespült wurdest, kommen zurück. So, dann haben wir die zwei Auswahlmöglichkeiten. Deine Hände zittern immer noch und deine Knie geben nach, nach allem, was du durchgemacht hast. Du beschließt, im kühlen Schatten einer nahegelegenen Palme etwas Kraft zu sammeln. Du legst dich in den Sand und schläfst bald ein. Da würdest du zwei Energie bekommen und ein Sicherheit verlieren, danach die Karte flippen und ans Ende deines Handkartenstapels geben. Oder die zweite Auswahlmöglichkeit. Hier kann es gefährlich sein. Zuerst musst du deine Umgebung erkunden. Da nimmst du eine zufällige Baumkarte, bekommst ein Sicherheit, verlierst ein Nahrung, aber flippst auch die Karte und gibst sie auch am Ende des Stapels.
Jo, das mit der Baumkarte.
Es gibt hier drei Baumkarten. Das sind 21 bis 23. Ich nehme irgendeine. Gebe diese zuerst ans Ende deines Handkartenstapels. Dann bekommst du ein Sicherheit dazu, verlierst ein Nahrung. Das heißt, du hast jetzt vier Sicherheit, zwei Nahrung. Ich flippe die Karte, also über die kurze Seite, und gebe sie am Ende des Stapels.
Nice.
So, hier steht gleich minus ein Nahrung. Also bei der nächsten Karte. Jetzt hast du Nummer 1. Nach ein paar Stunden spürst du, wie dir die Zunge am Gaumen klebt. Wasser. Du bekämpfst den Drang, direkt aus dem Meer zu trinken und machst dich auf die Suche nach einer frischen Quelle. Wieder zwei Auswahlmöglichkeiten. Du läufst am Strand entlang und suchst nach einem Fluss oder einem Bach. Da würdest du eine zufällige Palmenkarte nehmen, die Karte drehen und auch am Ende des Stapels geben. Oder ein Palmenhain am Ufer lockt dich in seinen kühlen Schatten. Vielleicht findest du dort etwas. Das wäre eine weitere Baumkarte. Und die Karte flippen und ans Ende des Stapels geben.
Ich gehe zum Palmenhain im Schatten.
Also am Palmenhain, das wäre eine Baumkarte. Die Palme wäre am Strand entlang gehen.
Baum.
Passt, dann gebe ich die Karte wieder am Schluss, die zufällig gezogene, und flippe hier die Karte 18, gebe sie auch am Ende. Die nächste Karte. Du schaust sehnsüchtig zum Horizont und fragst dich, ob du deine Heimat jemals wiedersehen wirst, als du plötzlich eine Leiche auf den Wellen treiben siehst. Vielleicht hat diese leichte Beute bereits Haie angelockt, aber du beschließt, trotzdem hinauszuschwimmen und dir das genauer anzusehen. Was, wenn es jemand aus deiner Mannschaft ist? Da verlierst du eine Sicherheit, drehst die Karte und gibst sie aber am Anfang des Stapels. Oder, zweite Auswahlmöglichkeit, die Angst dreht dir den Magen um. Du wendest dich ab und gehst weg. Du kannst sowieso nichts tun, um zu helfen. Da flippst du die Karte und gibst sie am Ende des Stapels.
Ich gehe weg.
Du gehst weg. Zur Info, vier Sicherheit hättest du.
Okay, dann vielleicht doch hingehen.
So, herunten auf drei. Und wir drehen die Karte, also über die lange Seite, und lassen sie ganz vorne. Du verlierst eine Energie, hast aber noch immer drei. Du erkennst die Leiche. Es ist Hoag, der Koch von deinem Schiff. Wie schade. Er war ein gutmütiger Kerl und bei allen beliebt. Auswahlmöglichkeit 1. Du klammerst dich an die Leiche und schwimmst zurück, um sie richtig zu begraben. Da würdest du wieder eine Energie verlieren, die Karte flippen und wieder am Anfang haben. Oder du untersuchst die Leiche schnell und suchst nach etwas Brauchbarem. Dabei entdeckst du einen Fisch, der sich unter dem Hemd des Kochs verfangen hat. Du beißt sofort hinein. Guter Fang. Du findest sonst nichts Brauchbares und überlässt die Leiche dem Willen der Wellen. Da würdest du nur eine Nahrung bekommen und die Karte wird abgeworfen.
Die ganze Information bekomme ich, was ich tun habe, weil die zweite war ziemlich eine detaillierte Beschreibung.
Was meinst du?
Nein, weil du schon so viel vorgelesen hast beim zweiten Jahr. Das heißt, das ist normal, dass es so lange dauert.
Ach so, ja.
Hork. Ich nenne mich einen norwegischen Drummer. Ersteres.
So, ein Energie weniger. Du hast jetzt noch zwei und dann flippen wir die Karte. Schließlich schleppst du den schweren, leblosen Körper an Land und vergräbst ihn unter einem Steinhaufen. Dabei findest du ein Messer in einem der Stiefel. Nimm dir das Messer. Das heißt, wir nehmen hier Karte 2.
Aus dem Sammelsurium.
Aus dem Sammelsurium, richtig. Und diese Karte legen wir ab. Also die Story-Karte.
Ach so.
Nächste Karte. Du untersuchst die Küste und kommst im nächsten Wäldchen bald zu einem schilfbewachsenen Tümpel. Kleine Lebewesen tummeln sich im Wasser zwischen den Halmen. Du suchst nach einem Stock, um dort später zu jagen. Da würdest du eine Sicherheit verlieren. Die Karte wird geflippt und ans Ende gesetzt. Mit einiger Mühe gelingt es dir, ein paar Halme herauszuziehen. Ihre Fasern sind stark und du willst versuchen, ein Seil oder ein Netz daraus zu wehen. Wäre es für dich nicht zu empfehlen, weil da würdest du zwei Energie verlieren. Du hast nur mehr zwei.
Was passiert, wenn ich...
Ja, das könnte ich jetzt spoilern oder soll ich es nicht?
Nee, sagen wir so. Wenn es auf Null ist, wird ja irgendwo eine Anleitung sein. Wird deine Karte gezogen oder ist ein Instant Kill oder...
Ja, es ist so, bei der Energie, da musst du die Karte mit der 2 und 2 Sternen ziehen.
Okay, das heißt, ich weiß nicht, was passieren wird. Das wollte ich nur wissen.
Ja, bei Nahrung 0 musst du die Karte mit der 10 und einem Stern ziehen. Und wenn du die Sicherheit auf 0 reduzierst, dann ist es nur so, dass du die wieder auf 3 zurücksetzt und eine Schlangenkarte ziehen musst.
Gut, da haben wir jetzt auch nicht gespoilert und das, denke ich, passt so. Wir nehmen da die erste Option.
Nein, ich habe noch welche. Wir sind noch nicht fertig.
Also.
Da haben wir sogar 4.
Ja, aber bis jetzt waren nur 2 Möglichkeiten, oder?
Ja, bis jetzt immer 2, jetzt haben wir sogar mal 4. Das dichte Dickicht sieht gefährlich aus. Du traust dich nicht, dort hineinzugehen. Da würdest du die Karte einfach nur abwerfen. Oder jetzt nur mit Messer, das du ja hast. Du balancierst auf glitschigen Steinen, hältst dein Messer fest und schneidest eine Menge Stängel ab. Du bearbeitest sie fleißig mit einem Stein, bis die Fasern biegsam werden. Da verlierst du eine Sicherheit, da hast du aber eh noch 3 und die Karte wird gedreht und bleibt ganz vorne.
Also die Möglichkeit finde ich am spannendsten und deswegen möchte ich das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen offen lassen und wähle Option 3.
Ah, also die Karte einfach abwerfen.
Genau.
War wahrscheinlich die schlechteste. Gut, nächste Karte. Du verlierst wieder eine Energie. Ja, jetzt wird es Zeit, du hast nur mehr 1. Du entfernst dich vom Ufer und gehst immer tiefer in den Wald hinein. Als du einen mit Bäumen bewachsenen Hügel hinuntergehst, übersiehst du eine Grube, die halb unter einer Schicht trockener Äste verborgen ist und fällst hinein. Zum Glück ist die Grube nicht allzu tief und du erholst dich wieder von diesem Todesschreck. So, da haben wir wieder 4 Möglichkeiten. Einen Moment lang fragst du dich, wofür du sie verwenden könntest, aber die überreifen Früchte, die herumliegen, erregen deine Aufmerksamkeit. Da würdest du eine Nahrung bekommen und 2 Sicherheit verlieren und dann wird die Karte abgeworfen. Oder die Grube kann als Falle für wilde Tiere dienen. Du kletterst heraus und tarnst die Falle sorgfältig mit Blättern und Ästen. Da wird die Karte gedreht und kommt ans Ende. Nur ohne Lagerfeuer. Du kannst trockene Äste und die Grube nutzen, um ein Feuer zu entfachen. Du drehst einen Ast kräftig in einer Kerbe des Brettes, das du am Ufer gefunden hast. Ja, da würdest du eine Energie verlieren. Hast Nummer 1. Dann wird die Karte geflippt und kommt am Anfang. Nur mit Logbuch und ohne Lagerfeuer. Du benutzt mehrere Seiten und einen Feuerstein aus der Truhe, um einen Haufen Äste in Brand zu setzen. Da wird die Karte geflippt und kommt am Anfang. Die Möglichkeit kannst du aber nicht nehmen.
Ja, Nummer 2. Ich warte auf die wilden Tiere.
Sehr gut, dann drehen wir die Karte und legen sie ganz hinten. Nächste Karte. Zur Info, das ist jetzt schon eine Karte, die wir geflippt haben. Das heißt, wir haben hier jetzt die Rückseite der Karte. Erkennbar, weil da rechts oben keine Zahl mehr steht. Der Gedanke ans Überleben. Dein Bedürfnis nach Nahrung, Wasser und einer guten Nachtruhe erschöpft dich. Aber du kannst nicht anders, als dich zu fragen, hat jemand anderes überlebt? Sind sie auf der Suche nach dir? Bald stellst du fest, dass es keiner von deiner Crew geschafft hat. Diese traurige Erkenntnis nagt an deinem Herzen. Da würdest du eine Energie verlieren. Karte wird gedreht und kommt ans Ende. oder du sollst mehr Essen sparen. Deine Vorräte gehen zur Neige und du wirst deine Kräfte brauchen. Da verlierst du eine Nahrung, drehst die Karte, kommt ans Ende. Auch da hast du nur noch eins. Oder dritte Auswahlmöglichkeit, nur mit Messer, das du ja hast. Wehmütig stichst du dein Messer, den Keim deiner Hoffnung, in den Sand. Wie auch immer, ich werde es schon schaffen, sagst du zu dir selbst. Es scheint, als hätte dieser Ort dir eine Menge zu bieten. Da verlierst du nur eine Sicherheit, drehst die Karte und kommt am Ende des Stapels.
Naja, dann stecken wir das Messer in den Sand. Komisch.
So, ich reduziere die Sicherheit auf 2, drehe die Karte und die kommt wieder ans Ende. Nächste Karte. Beim Erkunden der Insel stößt du auf einen kleinen Hain. Sein kühler Schatten lockt dich an und ein weicher Teppich aus Moos und von Wind verwehten Blättern bedeckt den Boden. Wenn du nicht so unglücklich wärst, würdest du glauben, dass dies der schönste Ort der Welt ist. In wenigen Minuten gelingt es dir, einen Arm voll geeigneter Äste zu sammeln, die du am Ufer zum Trocknen auslegst. Da kannst du wieder eine zufällige Baumkarte wählen, flippst die Karte und sie kommt ans Ende. Du legst dich auf einem Laubhaufen im Schatten, wo du schließlich in einen tiefen, heilsamen Schlaf fällst. Da bekommst du eine Energie dazu, verlierst eine Sicherheit, Karte wird geflippt, kommt ans Ende. Und was du leider nicht wählen kannst, nur mit Messer und Lagerfeuer, du schneidest alte Rinde von einem umgestürzten Baum ab und findest darunter dicke, weiße Maden. Du bist so hungrig, dass du sogar bereit bist, sie zu essen. Egal wie eklig sie sind, bald fühlst du dich trotzdem stärker. Da würdest du eine Energie bekommen und ein Sicherheit verlieren. Karte wird geflippt, kommt ans Ende.
Ja, da gehen wir zum Laubhaufen pennen.
So, ich...
Liest du eigentlich alle Texte vor oder nur die relevanten?
Nein, ich lese alle. Das sind alle. Darunter ist dann so breiterer Balken und darunter sind dann natürlich die anderen Auswahlmöglichkeiten, die aber am Kopf stehen. Also ich lese immer alles vor, was da steht. Energie 1 rauf auf 2, Sicherheit runter auf 1 und dann wird schon geflippt und am Ende. So, da haben wir jetzt Sicherheit minus 1. Da bist du schon auf der 0. Ich muss eine Schlangenkarte, eine zufällige, wählen und der Marker kommt zurück auf 3. Es gibt da 4 verschiedene von diesen Schlangenkarten. Ich wähle da eine und es geht schon weiter. Heute wanderst du tiefer in den Dschungel und erreichst sogar den Fuß des Hügels, den du vom Ufer aus gesehen hast. Auf dem Gipfel neigen sich die breiten Blätter der Bananenpalme unter dem Gewicht der reifen Früchte dem Boden entgegen. Der Weg nach oben dauert lange, aber als du oben angekommen bist, kannst du deinen Hunger endlich stillen. Du bekommst 2 Nahrung dazu, verlierst 2 Sicherheit und 1 Energie, danach wird die Karte abgeworfen. Du beschließt, dass es sich nicht lohnt und kehrst um. Kannst du eine zufällige Palmenkarte wählen, danach wird die Karte abgeworfen. Du suchst nach einem weniger mühsamen Weg bergauf und gehst dabei tiefer und tiefer in den Wald. Da nimmst du wieder eine Baumkarte, verlierst 1 Sicherheit, die Karte wird abgeworfen. Oder nur mit Seil, das du leider nicht hast. Mit Hilfe eines Seils kletterst du schnell und geschickt auf den Gipfel. Dort schlemmst du nahrhafte Bananen. 2 Energie, Karte wird abgeworfen.
Ich habe ein Messer, ich gehe durch den Dschungel.
Ja, das Messer gibt es nicht zur Auswahl. Also du nimmst den weniger mühsamen Weg bergauf.
Okay.
Ich nehme da hier die letzte Baumkarte, gebe sie ganz hinten vom Stapel. Du verlierst 1 Sicherheit und die Karte wird abgeworfen. Ja, kannst du dich erinnern, die Falle, die du wieder bedeckt hast? Die Falle, die du so fleißig vorbereitet hast, ist immer noch leer. Du beschließt, noch etwas zu warten. Da verlierst du 1 Sicherheit. Die Karte wird ganz normal wieder ans Ende des Stapels gegeben. Du beschließt, diesen Plan aufzugeben. Da wird die Karte einfach abgeworfen. Stattdessen kannst du hier einen Unterschlupf aus den Materialien bauen, die du gerade zur Hand hast. Da wird die Karte geflippt, bleibt aber vorne. Und nur mit Messer oder Seil, trotz deiner Versuche, die Falle zu verbessern, gelingt es dir nur, eine fette Kröte darin zu fangen. Naja, wenigstens etwas. Da bekommst du eine Nahrung und verlierst deine Sicherheit.
Ich baue mir einen Unterschlupf.
Die Karte wird geflippt, bleibt aber vorne. Du erweiterst und verstärkst die Wände der Grube tiefer im Hügel und verwandelst sie in eine Art Erdgrotte. Du deckst sie mit trockenem Gras und Palmenblättern ab und schaffst so einen Unterschlupf, der dich vor dem Wind und der Kälte der Nächte schützt. Nimm dir die Unterkunft. Das ist Karte 5 Stern.
Ist sicher gut.
Dann bekommst du 1 Sicherheit und verlierst 1 Energie. Das heißt, Sicherheit bist du auf 3, Energie wieder auf 1. Und dann wird die Karte einfach abgeworfen. Dann hast du Schwein. Nächste Karte, du bekommst 2 Energie.
Yes.
Du wachst mit einer neuen Morgendämmerung auf. Nach der Nacht auf festem Boden tun dir die Glieder weh, aber du fühlst dich seltsamerweise ausgeruht. Bei deiner nächsten Wanderung willst du auf die andere Seite des Waldes gelangen. Da verlierst du eine Energie, die Karte wird geflippt, kommt das Ende. Nach einem ausgiebigen Frühstück hast du das Gefühl, dass du einen Berg versetzen kannst. Du bekommst 1 Energie, verlierst aber 2 Nahrung, hast Nummer 1. Karte wird geflippt, kommt am Anfang. Nur mit Unterkunft, die du ja hast. Du arbeitest daran, deine Unterkunft zu verbessern. Da bekommst du eine Baumkarte, in diesem Fall jetzt nicht mehr, weil wir keine mehr haben. Verlierst 1 Sicherheit, Karte wird geflippt, kommt ans Ende des Stapels.
Was war das Mittelteil?
Da, wo du 2 Nahrung verlierst, also eher schlecht.
Dann nehme ich das davor.
Wo du bei der nächsten Wanderung auf die andere Seite des Waldes willst.
Nee, eigentlich auch nicht. Jetzt habe ich hier so eine schöne Hütte.
Na, dann verbesserst du sie.
Ja.
Nächste Karte. Zwischen den Bäumen in der Nähe des Strands findest du mehrere fleischige Pilze. Sie sehen appetitlich aus, aber was, wenn sie giftig sind? Du schenkst ihnen keinen zweiten Blick. Karte wird abgeworfen. Oder zuerst probierst du sie nur ein bisschen, aber dann isst du die Pilze gierig bis zum letzten Krümel auf. Bekommst du 1 Nahrung dazu, Karte wird gedreht und bleibt ganz vorne. Nur mit Lagerfeuer, das du nicht hast. Du brätst die Pilze an einem Stock. Zuerst kostest du sie vorsichtig und wartest ein bisschen. Nachdem du dich vergewissert hast, dass die Pilze essbar sind, isst du den Rest. Lecker! Da würdest du 2 Nahrung bekommen und die Karte wird abgeworfen.
Ich werf's weg.
Gut. Da haben wir jetzt die erste Schlangenkarte, die du nehmen musstest, weil die Sicherheit auf 0 gekommen ist. Du wanderst durch den Dschungel. Plötzlich rennt ein kleines Wildschwein vor dir aus dem Gebüsch. Du kletterst wie ein Flitzebogen auf den nächstgelegenen Baum und klammerst dich an den Stamm, um dich mit den Füßen abzustützen. Mit mächtigem Gebrüll stürzt du dich auf das Biest und hoffst, dass das Schicksal dir gewogen ist. Da wird die Karte gedreht, bleibt vorne. Mit einem mächtigen Gebrüll stürzt du dich auf dein Schicksal und hoffst auf ein herzhaftes Spiel. Jetzt heißt es entweder du oder das Wildschwein. Da wird die Karte geflippt und bleibt vorne. Oder nur mit Bodo, den du aber noch nicht hast. Bodo warnt dich rechtzeitig mit einem lauten Kreischen und gemeinsam jagt ihr das Biest davon. Da wird die Karte einfach nur abgeworfen.
Das ist schade, ich kenne Bodo. Ja, dann bleibt mir doch eh nur übrig, dass ich mich...
Flippen oder drehen?
Drehen war...
Bei beiden stürzt du dich einfach mit Gebrüll auf das Schwein, aber beim Drehen... Ich glaube, dass hier ein kleiner Fehler ist, dass beim ersten Absatz das mit mächtigem Gebrüll stürzt du dich auf das Biest und hoffst, dass das Schicksal dir gewogen ist, was ja beim zweiten Absatz auch steht, dass das einfach nicht gehört. Dass beim ersten kletterst du einfach rauf auf den Baum und wartest und beim zweiten stürzt dich wirklich auf das Schwein.
Ich warte mal.
Also rauf auf den Baum.
Rauf auf den Baum.
Karte wird gedreht, bleibt vorne. Das Wildschwein hat es nicht eilig zu verschwinden. Und nachdem du dich etwas beruhigt hast, schaust du dich um. Dein Versteck stellt sich als ein Obstbaum heraus. Allerdings kannst du selbst die naheste Frucht nicht erreichen. Du wirfst einen Teil deines Essens für das Wildschwein auf den Boden, das es verschlingt und zum Glück bald wieder im Unterholz verschwindet. Du wartest noch ein wenig, dann kletterst du hinunter und holst Luft. Mit Wildschweinen ist nicht zu spaßen. Da verlierst du 1 Nahrung, die Karte wird abgeworfen. Und die zweite Möglichkeit, die du nicht machen kannst, weil nur mit Seil und Messer, aber du hast nur das Messer. Du bindest dich an den Baum und schneidest geschickt ein paar Früchte ab, die das Wildschwein gierig verschlingt. Bald rennt es auf die Suche nach anderer Beute davon und du schneidest dir selbst ein paar saftige Früchte ab. Da würdest du Nahrung bekommen und die Karte wird abgeworfen. Das heißt, du musst eh die Nahrung nehmen und dadurch sind wir jetzt leider Nahrung auf 0. Das heißt, wir müssen jetzt die Karte 10 mit dem Stern nehmen.
Verhungert auf dem Baum über einem Wildschwein. Welche Ironie.
Der Himmel könnte sie dazu verpflichten, den Austausch zu vollziehen und sich durch ihre Erfahrung von ihrem früheren Glück überzeugen zu lassen. Daniel Defoe. Dein Körper ist schwach und abgemagert. Du kannst dich nicht daran erinnern, wann du dich das letzte Mal satt gefühlt hast oder keinen Durst hattest. Dein Geist wandert und weicht der Bewusstlosigkeit. Du weißt nicht mehr, wo du bist und du bist dir nicht sicher, ob du es überhaupt wissen willst. In einem dieser kurzen Momente der Klarheit denkst du über deinen Kampf ums Überleben nach. Aber Hunger und Durst haben sich als stärker erwiesen. Wie schade, dass du nicht lange genug für deine Rettung überlebt hast. Vielleicht werden künftige Generationen eines Tages deine Überreste finden. Jetzt die 68er-Karte, die Endkarte und die Karte abwerfen. Karte 68, Ende. Du hast deine Geschichte abgeschlossen. Schreibe die Kartennummer deines Endes auf.
Toll, ich bin tot.
Sehr gut. Verhungert, verdurstet?
Nö, verhungert.
Dann hättest du noch, kreuze deine Erfolge an. Die sollt ihr selbst herausfinden. Und am Schluss steht dann, diese Geschichte hat 13 verschiedene Enden. Versuch, sie alle zu finden.
Ja, Leute, jetzt habt ihr noch ein Dutzend Möglichkeiten übrig. Und was man ja sagen muss, ich bin ja jetzt schon in Kapitel 1 gestorben und es gibt 3 Kapitel.
Genau. Da bleibt wieder die Frage, zuerst das Fazit oder Autor und Grafikerinnen, Künstlerinnen?
Ja, dann auf zum Fazit.
Soll ich zuerst oder möchtest du, nachdem du das erste Mal jetzt gespielt hast, beginnen?
Ja, für mich war das erste Mal, dass ich damit näher in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, gelesen habe ich bis jetzt nur die oberste, erste Karte. Und ich bin begeistert. Ich bin begeistert, wie gut es an sich funktioniert, eben, dass hier das richtig flüssig bleibt und nicht irgendwie so durch die Gegend hoppelt. Ich würde es wahrscheinlich gleich nochmal spielen und auf eine andere Art versuchen durchzukommen.
Verstehe ich vollkommen.
Und ich denke, es ist ja auch einfach, das, was du erklärt hast, vom Platzbedarf her, kann man ja jederzeit irgendwo hinnehmen. Am besten auch am Strand.
Auf die einsame Insel.
Genau.
Und die Karten sind auch wieder schnell aussortiert. Du hast ja die Nummern und du kannst dann wieder eigentlich schnell starten. Ich kann mich da eigentlich nur noch wiederholen. Es ist kein Spiel im klassischen Sinne, aber toll für alle, die Find Your Fate Bücher mögen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit einem Krimispiel vergleichen, da du ja hier keinen Fall löst, aber so etwa in der Art schon. Wiederspielwert ist meiner Meinung nach dann natürlich höher. Ich habe es vorher gerade vorgelesen, 13 Enden und du sagtest es, du bist nicht mal über das erste Kapitel jetzt hinausgekommen. Ich bin auch nicht bei jeder Partie bis Kapitel 3 oder 2 gekommen, habe aber schon alle 3 Kapitel gespielt. Natürlich ist es jetzt kein Spiel, das ich jeden Tag 5-mal spielen würde oder werde, weil irgendwann ist dann auch die Luft raus, wenn du es zu oft hintereinander spielst. Ich würde eher empfehlen, es nicht zu übertreiben. Spiel eine Partie, lass ein paar Tage oder Wochen liegen und dann kannst du nochmal spielen. Mir hat es sehr gut gefallen und ich würde es jedem empfehlen, der gern Geschichten erlebt.
Und ich glaube, es ist auch preislich ganz erschwinglich.
Ja, ich habe so um die 15 Euro bezahlt. Bei Frosted Direct kostet es 17 Euro.
Ich glaube, das kann man riskieren.
Auf alle Fälle kannst du das riskieren.
Gut.
Ein paar kurze Worte zum Autoren. Das ist Johannes Krenner. Finde ich sehr interessant. Ist nämlich ein österreichischer Spieleautor und Grafikdesigner. Hat einen Tag nach mir Geburtstag. Und laut Wikipedia ist ein Heinrichstein aufgewachsen, also gar nicht so weit weg, wo wir aufgewachsen sind. Und jetzt lebt er in Wien, also gar nicht so weit weg, wo ich jetzt wohne. Ja, bekannt ist er vor allem durch Challengers.
Das hätte ich jetzt weniger gesagt, aber du hast recht, Challengers ist von ihm bekannt, das kenne ich. Und eins seiner letzten Spiele ist zum Beispiel Great Western Trail El Paso.
Das hätte ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Gut, dass du das erwähnst. Das spielen wir ja zurzeit auf Board Game Arena. Das haben wir gar nicht erwähnt.
Da hatten wir jetzt, weiß nicht warum, ich habe, glaube ich, 10 Einladungen an dich verschickt. Da haben wir jetzt einiges begonnen und manches auch schon beendet. Ja, und was kannst du uns zu den Künstlerinnen sagen?
Ja, hier haben wir einerseits Alena Nomova. Die hat neben Verschollen nur noch Macroscope. Habe ich leider noch nie gehört in meinem Leben.
Ich leider auch nicht, aber die Bilder von Macroscope XXL fand ich sehr witzig.
Und Anastasia Durova, die hat neben Verschollen dann auch die Grafik bei dem Escape Room Spiel Psychiatrie des Schreckens gemacht. Habe ich auch noch nicht gespielt.
Ich auch nicht. Ja, Verlag, war im englischen Original Red Cat Games und du hast ja
die deutsche von Frosted.
Ja, zu Frosted Games hatten wir ja schon das ein oder andere Spiel hier auf unserem Kanal.
Und am Anfang haben wir auch einige erwähnt.
Eigentlich immer qualitativ hochwertige Komponenten.
Und ich muss sagen, in letzter Zeit, ich habe es ja vorher gesagt, welche Spiele von Frosted gekommen sind, sind jetzt wieder mehr Spiele dabei, die mich interessieren. Die Jahre davor, da ja, war es ehrlich gesagt eher Spiele, die mich nicht so angesprochen haben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Portfolio sich ein bisschen geändert hat, seit sie da den Standort vom Verlag getauscht haben oder verlegt haben. Und auch die Rollen im Verlag. Und Martin, was kannst du uns zu Red Cat Games sagen?
Ja, nachdem ich nicht sehr viele englische Spiele spiele, eigentlich gar nichts. Nein. Ja, Red Cat Games ist ein armenisches Brettspielstudio mit einem internationalen Team. Brettspieler mit Kindern könnten vielleicht Hedgehog Roll bzw. Speedy Roll kennen. Das war Kinderspiel des Jahres 2020. Ja, ansonsten leider nicht wirklich Solospiele, mit denen wir schon in Berührung gekommen sind.
Ja, doch. Ich habe zufällig nämlich hier ein Demo-Pack aus Essen vor mir liegen. Das ist mir ja letztens untergekommen. Ich habe sie im Tisch gelegt. Unfold Through the Wall.
Okay. Naja, ein lustiger Zufall. Ja, stimmt, die Unfold-Reihe, die hatte ich überhaupt nicht mehr auf den Schirm. Die sind ja auch ab einem Spieler. Ja, richtig. Mein Fehler, tut mir leid.
Das ist ja kein Fehler, kann jedem mal passieren. Alternativen hätte ich sogar zwei. Eines wäre, was mich an das erinnert, das war ein Spiel, das du mir mal geborgt hast, von Lookout Games, Cantaloupe. War halt dann auch, glaube ich, eine Serie mit drei Teilen. Ja, und noch eine Serie vielleicht, so mit der Geschichte und Auswahlmöglichkeiten, wäre vielleicht die Kartaventura-Spiele.
Ja, da wären auch Karten, richtig. Und eine schöne Geschichte. Gute Idee.
Ja, und vom Titel her hätten wir Robinson Crusoe, im Original von Portal und die deutsche Version ja von Pegasus. Da bist du auch eigentlich genau in diesem Setting, alleine auf der Insel gestrandet, musst erkunden. Gibt auch hier ein paar Texte auf den Karten, wo du verschiedene Abenteuer erledigen kannst und auch manchmal Entscheidungen treffen kannst. Ja.
Aber doch schon ein richtiges Brettspiel.
Ein richtiges Brettspiel und da stirbst du noch schneller.
Ich auf alle Fälle. Ich glaube, wir haben das ja gespielt und ich war sehr begeistert.
Ich glaube ja, einmal hatten wir es gespielt. Ich habe ja die Collector's Edition, da hat sich jetzt auch etwas getan. Anscheinend werden jetzt die Adressen gesammelt für die beschädigten Teile.
Na, dann hoffe ich nur das Beste für dich. Ja, mit dem Titel gehört es natürlich genannt.
Oder es soll ja bald noch ein Teil kommen. Dann gebe ich dieses Jahr noch. Schätze mal, aber die Übersetzung wird dauern, aber
Fate Flip by Roll Decree. Ich denke, das ist auch was für dich vom Setting her. Mittelalter, bist der erstgeborene Prinz. Auch wieder in drei Kapitel erzählt. Auch natürlich von Johannes Krenner. Frosted hat sich leider noch nicht entschieden, ob sie es auf Deutsch machen. Sie warten noch ab, wie gut sich Verschollen verkauft. Ich hoffe schon, das kommt. Also ich hole es mir dann auf alle Fälle, wenn es da ist.
Also ich kann da auch nur sagen, Leute, kauft euch Verschollen. Vom Setting wird mir nämlich das Royal Decree mehr gefallen.
Also kaufen, kaufen, kaufen. Kurzes Update, gute Nachrichten. Frosted hat letztens auf den Frosted Days bestätigt, dass sie auch den zweiten Teil machen werden. Ja, damit sind wir wieder durch mit der Folge.
Ja, war eine schöne Folge.
Für mich auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Spielen. Beziehungsweise ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß.
Ja, in dem Fall sogar, glaube ich, eine Folge wie ein Hörbuch.
Ein interaktives, wo du Auswahlmöglichkeiten hast.
Nein, eigentlich die Zuhörer nicht.
Schreibt uns eure Meinung, euer Feedback entweder in unseren Thread auf
BoardGameGeek, und zwar im Solospiele-Treff-Podcast.
Oder ihr schreibt uns über Blue Sky oder Instagram. Da sind wir überall vertreten. Oder einfach eine E-Mail an podcast@solospielertreff.at.
Herzlichen Dank für euer Feedback.
Und somit bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen, morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal bei Folge 48. Bis dann, tschüss!
Herzlichen Dank für euer Feedback. Herzlichen Dank für euer Feedback. Herzlichen Dank für euer Feedback. Danke fürs Feedback.
Du hörst dich an, als würdest du einen Gebrauchtwagen verkaufen wollen.
Nur 200.000 Kilometer, fast abgefahrene Reifen und der Tank ist leer.
Den nehme ich auch.